Deutschlandfunk Kultur Weltzeit.
Wir Belarussen, mich eingeschlossen, werden alles tun, was sie wollen, auch wenn es schlecht ist für Polen, Letten und einige andere Menschen. Aber sie verstehen auch, dass wir keinen Krieg veranstalten können, um für sie einen Korridor durch Polen bis nach Deutschland durchzuschlagen.
Das verspricht der belarussische Machthaber Alexander Lukaschenko. Er verspricht es den Menschen, die vor ihm stehen. Das sind Leute aus dem Nahen Osten, Iraker, Syrer, Iraner. Menschen, die vor Gewalt und Verfolgung geflohen sind in ihre Heimat und jetzt nach Belarus gekommen sind und hoffen, mit der Hilfe von Lukaschenko in die EU zu kommen. Sie sind Teil einer, ja, würde ich sagen, perfiden Politik, die vor allem eines soll: ablenken von der Lage der Menschen in Belarus. Ich bin André Zanto, hallo, und wir wollen heute über die Menschen in Belarus sprechen und natürlich an der EU-Grenze mit Inga Lisenjewitsch, Reporterin, die selbst aus Belarus stammt und auch immer dort war für uns für die Weltzeit, solange es noch ging. Hallo, Frau Lisenjewitsch.
Hallo.
Vor einem Jahr haben wir hier noch über die Proteste gesprochen nach der Präsidentschaftswahl in Belarus. Die mündeten dann in Gewalt, Haft, Folter und jetzt in so einer Art Schleusertum. Was sind denn die Schritte, die dahin geführt haben?
Ja, die Hinweise auf Wahlmanipulation waren einfach so groß, dass weder die EU noch die USA das Wahlergebnis 2020 anerkannt haben und damit zum ersten Mal auch nicht Alexander Lukaschenko als Präsident. Die EU und die USA haben dann Sanktionen verhängt, zunächst wegen dem Wahlbetrug und später wegen der Entführung der Ryanair-Maschine. An Bord dieser Maschine war der bekannte belarussische Blogger Roman Protasevich und seine Freundin Sofia Saperga. Die beiden wurden verhaftet und diese Verhaftung und der Eingriff in den zivilen Luftverkehr haben zu einer Eskalation geführt. Die EU und die USA haben weitere Sanktionen verhängt.
Und die hatten dann ja auch Konsequenzen für den belarussischen Luftraum, richtig?
Seitdem dürfen internationale Flüge nicht mehr über Belarus geleitet werden. Und die belarussische Fluglinie Belavia darf nur noch nach Osten fliegen. Nach Russland, Georgien, nach Usbekistan, in den Irak und in die Türkei.
Und darauf vermutlich reagierte Lukaschenko nicht sehr erfreut?
Genau, er reagierte dann mit dem folgenden Satz: Wir haben die Drogen und Migranten an der Grenze abgefangen. Ab sofort müsst ihr die selber fangen.
Also eine Drohung gegenüber der EU und dann ging es los mit den Grenzübertritten von Menschen aus dem Nahen Osten, aus Belarus.
Anfang Juni kamen die ersten Meldungen von litauischen Grenzschützern und auch in Polen kamen im Sommer die ersten Menschen aus dem Nahen Osten über die Grenze. Das Interessante ist, dass die Menschen ganz offiziell nach Belarus einfliegen, die bekommen Visa von den staatlichen Reiseagenturen und die wurden wohl auch von den Hotels, wo die untergebracht waren, in den ersten Tagen nach der Ankunft bis zur belarussischen Grenze mit den Bussen gebracht. Also da waren auf jeden Fall auch die staatlichen Reiseagenturen mit involviert.
Welches Kalkül steckt dahinter von der Lukaschenko-Regierung?
Es wird auf diese Weise der Druck auf die EU ausgeübt, indem die EU im schlechten Licht dargestellt wird. Die Menschen sind ja an der Grenze und werden nicht reingelassen. Die Menschenrechtsverletzungen werden der EU von der belarussischen Seite auf die Weise auch vorgeworfen. Und außerdem gibt es da noch einen Nebeneffekt. Die Belarussen selbst können nicht mehr über die grüne Grenze in die EU fliehen, was der Fall war davor, weil die polnischen und litauischen Grenzschützer jetzt ihre Grenze viel besser schützen.
Dann schauen wir mal auf diese EU-Grenze. Frau Lisenjewitsch, Sie waren ja schon öfter in Polen an der Grenze zu Belarus unterwegs, haben auch da viel Kontakt mit polnischen Helfern und Ärzten im Grenzgebiet. Was hören Sie da derzeit?
Ja, ich habe zum Beispiel mit einer Gruppe, die aus ungefähr 40 polnischen Medizinern besteht, gesprochen, die im Oktober und November vor Ort an der Grenze waren und Menschen medizinisch versorgt haben. Seit Mitte November sind sie nicht mehr da, weil sie von der polnischen extremen Rechten angegriffen wurden und mussten ihre Aktion stoppen. Aber es gibt noch andere Helfer. Eine davon heißt Anna Albot, die arbeitet in der NGO Minority Rights Group International und sie habe ich am Telefon gesprochen.
Only last week our group had contact with 500 people in the Polish forest.
Allein letzte Woche hatte unsere Gruppe Kontakt zu mehr als 500 Personen im polnischen Wald. Es ist nicht vorbei. Die Bedingungen sind allerdings viel schlechter geworden, in erster Linie wegen des Wetters. Schon im August war es schmerzhaft, Familien zu sehen, die im Wald schlafen. Und jetzt haben wir Minusgrade und es schneit. Der Gesundheitszustand der Menschen hat sich verändert. Eine Nacht im Wald oder auch drei sind eine Sache, aber jetzt gibt es Menschen, die seit 2 Monaten im Wald leben.
Ja, genau. In die EU werden die Geflüchteten nicht reingelassen, aber zurück nach Belarus können sie auch nicht, weil ihre Visa erloschen sind. Sie hatten nur einen einmaligen Eintritt ins Land und jetzt sind sie dazwischen. Also die werden von den polnischen Grenzbeamten zurückgeschickt. Pushback heißt das. Das ist nach EU-Recht und der Genfer Flüchtlingskonvention verboten. Aber das ist die Praxis von der polnischen Seite. Das haben auch die Geflüchteten Anna Albot erzählt.
So now when Polish army, while pushing back people, takes away their phones.
Während die polnische Seite, die Armee, den Menschen bei den Pushbacks die Handys abnimmt, ist die belarussische Seite inzwischen auch rigoroser geworden. Vor 3-4 Wochen konnten die Menschen auf der belarussischen Seite noch in den Laden und etwas einkaufen. Das geht jetzt nicht mehr. Sie können keine neuen Handys bekommen. Daher gibt es jetzt in dieser schwierigen Situation viele im Wald, die uns nicht einmal mehr anrufen können.
Und wie müssen wir uns das jetzt vorstellen, Frau Lisiangiewicz, wenn die Anna Albot und andere Helfer da unterwegs sind im polnischen Wald? Es gibt ja diese Sicherheitszone, da kommen sie nicht rein, aber eben sie haben Zutritt offenbar zu den Leuten, die dann aus dem Wald kommen. Wie läuft das? Wie kommt man da an die Menschen ran?
Wer noch ein Handy hat, der ruft an. Oder die Angehörigen rufen an und sagen Bescheid, wo die Menschen sich befinden. Gleichzeitig haben sich die Helfer auch umgestellt und suchen jetzt aktiv nach den Menschen in dem Wald, zum Beispiel nachts mit der Hilfe der Wärmebildkameras und versorgen dann die Menschen mit dem Essen, dem Trinkwasser, Kleidung, Powerbanks, Handys. Und später, einige Tage später, wenn die wieder was brauchen, da rufen sie nochmal an und werden wieder versorgt.
Das ist aber nicht so einfach, wie man sich das jetzt vorstellt, ein kleiner Wald, wo man die Menschen dann alle findet, sondern die Grenze ist ja hunderte Kilometer lang.
Ja, richtig. Die Grenze ist 480 Kilometer lang. Also die kann nicht so schnell wahrscheinlich auch von der Regierung verschlossen werden. Und außerdem ist der Wald einfach groß und da verstecken sich halt die Menschen.
From what we know from the testimonies of people.
Was wir von den Menschen hören, wenn es um physische Gewalt geht, ist es die belarussische Seite. Sie haben Hunde und wenden Gewalt an. Die polnische Seite zerstört Handys, nimmt Schuhe weg, nimmt teilweise Kleidung weg. Sie wollen die Menschen entmutigen, zurückzukommen. Aber das ist sinnlos, denn diese Menschen haben keine Wahl. Sie werden natürlich wiederkommen. Ich habe Menschen getroffen, die bereits 20 Mal hin und her sind.
I met people who crossed even 20 times already.
Nun wird es ja langsam Winter, die Temperaturen sinken immer weiter und ohne Schuhe, ohne Kleidung im Wald, das ist ja dann lebensbedrohlich. Es sind ja auch schon Leute gestorben an der EU-Grenze.
Ja, richtig. Gesicherte Zahlen gibt es nicht, weil weder Journalisten noch unabhängige NGOs und Helfer in diese Sicherheitszone kommen. Wir wissen nicht, wie viele Menschen tot im Wald liegen. Und Anna Albot geht bisher von folgenden Zahlen aus.
For now we know about at least 17 people dead.
17 Tote sind bestätigt, aber ich nehme an, dass es 10-mal so viele sind.
I would think that there is probably 10 times more. Because I see in which state we find people now, yes?
Ich sehe, in welchem Zustand wir die Menschen vorfinden. Sie können sich kaum bewegen, kaum atmen. Da diese Zone eingerichtet wurde, können wir nicht einmal nachschauen. Wir haben keinen Zutritt. Und das ist beängstigend. Diese Sicherheitszone wurde eingerichtet, um uns fernzuhalten. Ich habe mit Menschen gesprochen, die mir den Weg durch den Wald beschrieben haben. Man muss wissen, dass dieser Teil des Grenzgebiets schwieriges Terrain ist. Es gibt Schlamm, es gibt Sümpfe. Viele dieser Menschen haben davon keine Ahnung. Sie wissen nicht, dass man vom Sumpf eingesaugt wird. Die Menschen erzählen, dass sie unterwegs Leichen gesehen hätten. Einmal rief mich ein Mann aus dem Wald an. Er fragte, was er tun solle. Er sei in der Nähe eines Toten.
In diesem Fall konnten die Freiwilligen auch gar nichts machen, weil das in der Sicherheitszone geschah. Also die konnten da nicht hin und konnten den Fall nicht bestätigen. Anna Albert hat inzwischen an die 80 Touren durch den Wald gemacht, hat sie mir erzählt. Sie hat immer wieder Kinder in den Gruppen gesehen und auch schwangere Frauen. Davon hat mir auch die Ärztin Kaja Filatschinska erzählt.
One of our last intervention was woman which was in a critical condition. We found
bei einem unserer letzten Einsätze gab es eine Frau in kritischem Zustand. Aktivisten hatten sie gefunden und uns angerufen. Sie war in Begleitung ihrer Familie. Ihr Zustand war kritisch und im Krankenhaus wurde festgestellt, dass sie im 5. Monat schwanger war. Es kam zu einer Fehlgeburt. Ich erzähle das, weil es erst kürzlich passiert ist. Wir haben heute erfahren, dass sie gestorben ist. Sie war unterkühlt und hatte eine Lungenentzündung. Wir denken, dass ihr Zustand das Ergebnis der Umstände war, denn diese Familie war bereits einige Zeit im Wald.
Ja, das ist bedrückend, wenn man das hört. Und ich frage mich da immer, warum machen denn die Menschen das? Warum gehen die da in den Wald und bleiben da so lange?
Ihr Ziel ist, einen Asylantrag in der EU zu stellen. Das ist eigentlich auch ihr Recht, aber wenn die Grenzbeamten die nehmen diese Anträge nicht an, sondern schicken die Geflüchteten zurück und bringen sie zur belarussischen Grenze, ohne einen Asylantrag anzunehmen. Aus Angst vor solchen Pushbacks wollen sie sich lieber alleine durchschlagen und versuchen nach und nach durch den Wald ins Land reinzukommen, um da sich zu verstecken, illegal zu bleiben oder vielleicht nach Deutschland weiterzukommen.
Laut der EU-Kommission sind in diesem Jahr etwa 8000 Menschen aus dem Nahen Osten über Belarus in die EU gekommen, haben hier also einen Asylantrag gestellt, sind jetzt hier. Es ist zu vermuten, dass die meisten es nicht geschafft haben, die noch in Belarus sind oder in der Sperrzone. Und einige, die sind ja auch schon wieder mit dem Flugzeug zurückgeschickt worden in ihre Heimatländer. Was wissen Sie darüber?
Laut dem irakischen Botschafter sind bisher ca. 2700 Iraker aus Belarus zurückgeflogen. Zum Beispiel am 4. Dezember ging eine Maschine mit 419 Menschen zurück in den Irak. Insgesamt gibt es auch weniger Flüge mit Irakern, Syrern und so weiter, die nach Minsk ankommen. Das ist die Folge der Sanktionsdrohungen der EU gegenüber der Türkei und dem Irak. Aber es gibt noch Flüge. In den letzten Tagen habe ich immer wieder geschaut und es sind täglich 2 bis 3 Flüge aus Istanbul angekommen. Und bis Samstag gab es auch tägliche Flüge aus dem Irak. Und Lukaschenko hat neulich in seiner Rede vor Migranten an dem Grenzübergang Bruski erwähnt, dass bestimmt auch Menschen aus Afghanistan die Flucht über Belarus versuchen werden. Da gibt es zwar keine Flüge, aber immerhin den Landweg.
Es wird uns also weiter beschäftigen. Das kann man schon mal sagen, die EU-Außengrenze zu Belarus. Schauen wir in das Land, schauen wir auf die Menschen. Wie geht es denen? Das gerät in diesen Tagen ja oft in Vergessenheit. Sie sind mit vielen in Kontakt, Frau Lisengiewicz. Was konnten Sie erfahren?
Ich habe einige Menschen da gerade gesprochen und Nadir aus Minsk, deren Namen wir hier aus Sicherheitsgründen verändert haben, hat mir die Lage am Telefon so beschrieben.
Momentan habe ich das Gefühl, dass Pause ist. Diese Pause wird mit notwendigen Tätigkeiten gefüllt. Du machst, was nötig ist. Aber ich sehe keine Perspektive, etwas anzufangen. Jetzt ist die Stadt leer, das Land ist leer.
Nadia wohnt in der Hauptstadt Minsk und die Stadt ist jetzt ganz anders als 2020.
Diese Zeit, als die gesellschaftliche Aktivität sehr sichtbar war, zum Beispiel draußen auf den Straßen, ist vorbei. Man kann manchmal in der Stadt Zeichen sehen. Gestern habe ich auf einem Pfahl weiß-rot-weiße Farbe entdeckt. Aber wenn ich an den Herbst vor einem Jahr denke, damals war die Stadt voll mit Kleinbussen für Gefangenentransporte und mit Sicherheitskräften in Kosmonautenmontur. Das ist jetzt nicht mehr so. Die sind weg.
Auch die Straßenmusiker sind weg. Es gab viele Verhaftungen, weil falsche Musik gespielt wurde auf den Straßen. Die Stimmung hat sich komplett verändert.
Ich habe das Gefühl, die staatliche Propaganda und die Repressionen wirken stark auf das Bewusstsein. Man spürt die Gefahr, weiß aber nicht, wo sie lauert. Deswegen sind die Menschen sehr vorsichtig. Die Courage, der Mut hat nachgelassen, denn alle verstehen, dass es nicht so bald vorbei sein wird. Dieses Gefühl der Gefahr ist ziemlich stark, auch wenn es physisch nicht so greifbar ist wie zu den Zeiten, als sie durch die Straßen liefen und sich Menschen geschnappt haben. Das passiert zurzeit nicht. Aber ich habe auch das Gefühl, dass sich der Kreis der Lukaschenko-Anhänger formiert. Sie suchen nach einer Rechtfertigung für das, was passiert ist. Jetzt kommen sie zu der Überzeugung, dass alles richtig war.
Die Lukaschenko-Anhänger wurden hier gerade angesprochen. Die gibt es natürlich auch in diesem 9-Millionen-Land Belarus. Viele sind sicherlich auch eingeschüchtert und wissen nicht genau, was sie machen sollen. Aber jetzt eben im Nachhinein von richtig zu sprechen, dass doch alles ganz gut gelaufen ist. Ja, wie würden Sie das einschätzen? Warum ist das so?
Ja, also ich glaube, es ist so, dass ganz viele Menschen momentan wieder staatliche Propaganda im Radio und Fernsehen und Zeitungen konsumieren. Das sind besonders die älteren Menschen oder die, die Schwierigkeiten haben, an die unabhängige Information zu kommen. Man muss ja wissen, dass seit September 2020 immer weniger Medien, unabhängige Medien in Belarus gibt und momentan gibt es ja gar keine. Alle sind verboten und viele als extremistisch erklärt. Dutzende Kollegen sitzen in Haft und Hunderte wurden in dieser Zeit festgenommen. Viele Medien existieren trotzdem weiter remote. Also wenn ich aufwache, mache ich mein Telegram auf und schaue Nachrichten durch. Aber in Belarus geht es nicht, weil die Seiten, Internetseiten der unabhängigen Medien alle gesperrt sind. Um darauf zu kommen, muss man VPN benutzen oder andere Möglichkeiten. Wer sich da nicht so gut auskennt, hat ein Problem damit. Und außerdem ist es auch wirklich schwierig, seit anderthalb Jahren in einem Ausnahmezustand zu leben. Also manche halten es einfach nicht mehr aus und versuchen auf die Weise dann ihre Normalität wieder zu bekommen. Und dazu kommt noch etwas, die Historie, die Sowjetzeit, meint Nadia.
Einige sagen, die Demonstranten haben gewusst, worauf sie sich einlassen. Dabei geht es nicht um eine politische Position, sondern um die Akzeptanz der Gewalt und um die Straffreiheit für die Sicherheitsstrukturen als eine Art Norm, als etwas, das für den Erhalt der Ordnung notwendig ist. Das erinnert mich an das sowjetische Bewusstsein, wo die Menschen sich nicht als Bürger, sondern als Unterworfene gesehen haben. Wenn du dich dem Staat widersetzt, machst du etwas Gesetzwidriges. Und der Staat hat das Recht, seine Ordnung wiederherzustellen. Dieses Gefühl, dass die Bürger kein Recht auf Widerstand haben.
Und wer Widerstand geleistet hat wegen der Wahlmanipulation 2020, wie Nadir, der vorgeworfen wird, Massenunruhen angezettelt zu haben, die haben jetzt ein Problem.
Gegen mich wird strafrechtlich ermittelt. Ich bin Verdächtige. Ich habe das Gefühl, dass die Zukunft unklar ist. Man wartet darauf, vorgeladen zu werden. Viele Freunde und Kollegen sind entweder in Haft oder weggefahren. Das trägt zu diesem Gefühl der Pause bei. Man hat sich auf Hilfe für die Inhaftierten umgestellt.
Damals waren ja Tausende inhaftiert während den Massendemonstrationen. Und jetzt, wie viele sind jetzt noch in belarussischen Gefängnissen?
Ganz viele. Alleine 896 Personen sind offiziell als politische Gefangene anerkannt. Insgesamt gab es zwischen 40.000 und 60.000 Festnahmen bei den friedlichen Protesten im vergangenen Jahr. Und wer einmal wegen der Teilnahme an Protesten ins Visier der Sicherheitsorgane geraten ist, der wird später auch wieder und wieder vorgeladen oder festgenommen. Die Sicherheitskräfte benutzen auch Gesichtserkennungssoftware. Menschen, die auf den Fotos oder Videos der Protestaktionen zu sehen sind, werden vorgeladen, auch ein Jahr später. Ich habe eine Mutter gesprochen, deren Kind inhaftiert ist, ein Fall von diesen 896 politischen Gefangenen. Und für die Mutter ist das natürlich schrecklich.
Was mit uns passiert, dieser ganze Albtraum ist unvorstellbar. Die Menschen leben in Angst und die Angst ist groß.
In unserem Gespräch beschreibt diese Mutter ihr jetziges Leben, also die besteht aus einer äußeren täglichen Routine, wie arbeiten, einkaufen und das eigentliche Leben, das sind Briefe, die sie schreibt, Pakete, die sie packt. Ja, und nur selten kann sie wirklich zeigen, was in ihr vorgeht.
Manchmal unterhält man sich mit Menschen, mit Bekannten, beim Friseur zum Beispiel. Da wird man gefragt, warum bist du so lange nicht da gewesen? Ich erzähle dann, was mit meinem Kind ist. Dann heißt es gleich, ja, wir haben auch einen Freund, einen Sohn oder einen Bekannten, der wegen Artikel 23, 34 bestraft wurde. Man würde nicht auf die Idee kommen, dass diese Menschen auch irgendwie betroffen sind. Man spricht nicht darüber. Aber wenn man sich öffnet und von den eigenen Problemen erzählt, erfährt man, dass die Menschen dieselben Probleme haben.
Ja, viele waren im Gefängnis in Belarus, auch Natalia Dulina, sie ist Professorin und ihr wurde von der Uni gekündigt und am gleichen Tag wurde sie inhaftiert für 2 Wochen.
Sie haben ihr Ziel erreicht. Sie säubern die Umgebung, sie holen die ab, die mal Unterschriften für Babarika oder so gesammelt haben. Was sie machen, ist nicht nur gegen das Gesetz, sondern es ist absurd, weil jeder das Recht hat, an einer Wahl teilzunehmen und bestimmte Kandidaten zu unterstützen. Das war ja alles gesetzeskonform. Jetzt wird an allen Rache geübt, die gegen Lukaschenka gestimmt haben. Sie haben noch nicht geschafft, alle einzusammeln, aber nach und nach schaffen sie es.
Das klingt ja recht bedrohlich. Was heißt denn einsammeln?
Naja, also wer damals für andere Kandidaten als Lukaschenko geworben hat oder auch nur bei Facebook jetzt Likes oder Kommentare da lässt, die der Führung nicht gefallen könnten oder nicht gefallen, ist im Bedrängnis. Die meinte auch, ja, alleine wegen der falschen Sockenfarbe, also weiß und rot in Kombination, kann man verhaftet werden. Also hat sie sich entschieden, dass es keinen Sinn hat, sich von der Angst überwältigen zu lassen. Und diese Angst ist wirklich allgegenwärtig.
Ich weiß, dass ich überwacht werde. Bei mir gab es Ende August eine Hausdurchsuchung. Der KGB war bei mir. Ich wurde beim KGB verhört. Ich hatte Anrufe von der Miliz. Diese Angst, die viele haben, ist genau das, was die Machthaber erreicht haben. Diese Angst hat uns umzingelt.
Diese Angst bringt eben auch viele dazu, auszureisen. Natalia ist noch da, lebt noch in Belarus, anders als viele Ärzte, wie ich gelesen habe.
Ja, in der Ukraine habe ich zum Beispiel Rustam Aysatulin getroffen, Facharzt für Traumatologie, vor kurzem erst geflüchtet aus seiner Heimat.
Am 25. März 2021 bin ich von einer Visite zur nächsten gefahren und wurde von der Straßenpolizei festgehalten. Ich hatte weiße Bändchen und einen Magneten mit der weiß-rot-weißen Fahne. Sie haben mich über 4 Stunden auf der Wache festgehalten. Mein Auto wurde konfisziert, mein Führerschein eingezogen. Es wurden einige Protokolle geschrieben.
Dann wurde sein Arbeitsvertrag nicht verlängert. Er ging zu einer anderen Klinik. Dort wurde seinem Oberarzt gekündigt, weil er keine Maßnahmen gegen die Austritte aus der staatlichen Gewerkschaft getroffen hatte. Und der Oberarzt sollte auch die Ärzte daran hindern, sich in ihrer Freizeit gegen Polizeigewalt zu äußern. Aus Solidarität mit dem Oberarzt und aus Protest hat Rustam Azatullin dann auch gekündigt. Und dann konnte er nur eine Stelle als Physiotherapeut bekommen.
Im September
2021 habe ich begriffen, dass es für mich in Belarus keine Perspektiven für eine Weiterentwicklung als Facharzt gibt. Ich habe in Belarus nur noch Ausweglosigkeit gesehen, also bin ich weggefahren.
So wie ihm geht es vielen Ärzten.
Sehr viele Kollegen sind ausgereist. Manchmal sind es ganze Stationen eines Krankenhauses. Ich habe das Ausmaß erkannt, als Familien aus anderen Gebieten in meine Beratung kamen, in denen es keine Fachärzte mehr gebe. Also mieten sie für eine Woche eine Wohnung in Minsk, um sich selbst und die Kinder bei Fachärzten vorzustellen. Ich habe mit Bekannten gesprochen und festgestellt, dass tatsächlich ganz viele Mediziner das Land verlassen haben. Einige sind nach Litauen gegangen, andere nach Russland. Es sind 15 bis 20 Ärzte aus meinem Freundeskreis nach Polen gegangen. In der Ukraine sind zurzeit vermutlich über 100 belarussische Ärzte. Wir sind alle in einem Chat.
So, zum Ende der Weltzeit wollen wir natürlich fragen, wie geht es jetzt weiter in Belarus? Es gibt ja viel Kritik von der Europäischen Union, es gibt wieder neue Sanktionen, es gibt auch Kritik von der Opposition, die es in Litauen, Svetlana Tichanowskaja, die ja mutmaßlich die Präsidentschaftswahl im vergangenen Jahr gewonnen hat, hat gesagt, die EU dürfe sich eben nicht beugen dem Regime in Minsk, sondern muss da Härte zeigen. Ja, und wie reagiert jetzt Alexander Lukaschenko auf all das?
Er geht weiter gegen die Kritiker im Land und vor allem gegen die Zivilgesellschaft im Land vor. Zuletzt wurden mehr als 280 NGOs liquidiert, inklusive Tierschutzvereine, Ökovereine, Vogel- und Sumpfschützer. Bei allen vermutet das Regime internationale Kontakte.
Wir werden alle Bastarde ausmerzen, die ihr finanziert habt. Ihr seid besorgt, dass wir eure Struktürchen, NGOs und so weiter, die von euch finanziert wurden, vernichtet haben. Falls wir jemanden noch nicht liquidiert haben, wird er in der nächsten Zeit liquidiert.
Ja, also Druck erzeugt in Belarus offenbar immer mehr Gegendruck zum Leid der Menschen in Belarus und an den EU-Grenzen. Ja, so lässt sich das vielleicht beschreiben, was da gerade abläuft. Inga Lisengewitsch, vielen Dank für diese Eindrücke.
Ja, gern.
Im nächsten Jahr will Alexander Lukaschenko übrigens eine neue Verfassung für Belarus verabschieden. Was da drin steht, da ist noch kein einziges Wort bekannt, aber im Februar soll auf jeden Fall darüber abgestimmt werden. In einem Referendum. Und jetzt wird mit Sicherheit schon alles dafür getan, dass es keine Kritik daran geben wird. Anders als bei der Wahl 2020. Ich bin André Zanto und wenn Sie sich auch für die Machtstrukturen innerhalb von Belarus interessieren, dann kann ich Ihnen auch unseren Podcast empfehlen. Da hatten wir im Februar eine Folge, ja, die gezeigt hat, warum Lukaschenko noch sehr lange ein Diktator bleiben wird.